Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bei uns dreht sich heute alles um knappe Ressourcen. Uns interessiert das Finanzloch der größten Universität in Sachsen-Anhalt. Dort muss dringend gespart werden. Und die große Frage steht im Raum, auf was kann, auf was will die Hochschule verzichten? Und es geht um die Ressource Mensch. In den Verwaltungen in Deutschland fehlt der IT-Nachwuchs. In Berlin soll ein neues Studienkonzept künftige Mitarbeitende anlocken. Dazu gehört auch ein Gehalt gleich zu Studienbeginn. Das war unser Thema heute. Ich bin Stefanie Gebert. Schön, dass Sie dabei sind. An der Martin-Luther-Universität in Halle weiß man schon lange, dass gespart werden muss. Seit Jahren kämpft die Hochschule mit Finanzproblemen. Jetzt stehen die Sparrunden tatsächlich an und es muss entschieden werden, was da genau gestrichen wird. 250 Stellen stehen deshalb an der größten Uni von Sachsen-Anhalt auf dem Spiel. Ein Nothaushalt muss her und eine Stellenbesetzungssperre von 6 Monaten. Dagegen regt sich Widerstand von Seiten der Studierenden. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach beobachtet die Situation für uns. Herr Ottersbach, vielleicht erstmal zur Erklärung zu Beginn. Wie groß ist denn das Defizit in Halle genau und warum muss überhaupt gespart werden?
Also wir reden da von 10 bis 15 Millionen Euro pro Jahr, was da an der Uni Halle fehlt. Deshalb dieser Nothaushalt mit Hauruck-Maßnahmen wie der Stellenbesetzungssperre. Auf lange Sicht bedeutet das eben rund 30 Professuren weniger. Das sind dann mit Mitarbeiterstab in Summe 250 Stellen. Das Ganze hat auch eine Vorgeschichte. Es gab hier in Sachsen-Anhalt vor 8, 9 Jahren schon mal eine Kürzungswelle. Die anderen 6 Hochschulen, die haben richtige Strukturreformen gemacht. Die Uni Magdeburg hat zum Beispiel bei den Kulturwissenschaften die Bachelorstudiengänge gestrichen, sich mehr aufs Naturwissenschaftliche konzentriert. Und die Uni Halle, naja, die wollte damals eben die Schere nicht bei sich ansetzen. Und bislang ging das dank finanzieller Tricks einigermaßen gut. Ich sag mal, kreative Haushaltsführung mit den Hochschulpaktmitteln vom Bund. Aber das ist ja keine langfristige Lösung und deshalb kommt jetzt der Kassensturz, das führt zu Konflikten. Wo soll gekürzt werden? Soll überhaupt gekürzt werden? Das stellt nämlich ein Aktionsbündnis an der Uni Halle grundsätzlich in Frage.
Und welche Folgen hat das für die Studierenden? Können die das jetzt schon spüren?
Also erstmal heißt das ja, dass von den Lehrenden erstmal keiner ausfallen darf oder in Rente gehen darf, weil die Stelle ja nicht nachbesetzt wird, vorerst zumindest nicht. Und in manchen Fächern ist der Mangel jetzt schon sichtbar, sagt Lukas Wanke, Gründer des Aktionsbündnisses MLU unterfinanziert und meint damit die Orchideenfächer, also so ein Fach wie zum Beispiel Indologie, wo schon jetzt ein Professor fehlt. Hören wir da mal rein.
Es gibt eigentlich niemanden, der irgendwie Abschlussarbeiten korrigieren kann. Es gibt niemanden, der das Fach auch neu ausrichten kann. Es gibt auch niemanden, es wird ihnen ja vorgeworfen, ja, ihr habt nur 8 Studis oder sowas oder 10 oder wie auch immer oder so wenig Ersteinschreibungen. Aber ohne Professor, ohne Professorin gibt es ja niemanden, der das Fach neu ausrichten könnte, irgendwie sagen könnte, okay, wir stellen uns jetzt so auf, wir machen Werbung für uns, wir machen übergreifende Forschung und stärken sowas. Das geht einfach nicht mehr. Das Fach wird quasi eingefroren. Natürlich haben die MitarbeiterInnen, machen extrem gute Arbeit und kümmern sich extrem viel, aber meistens auch über ihren Arbeitsvertrag hinaus. Und so sollte ja eigentlich auch kein Fach geleitet werden.
Ja, Südasienkunde, ähnliches Beispiel. Da müssen die Studierenden nach Leipzig ausweichen. Dort ist aber der Studienschwerpunkt ein anderer. Und in anderen Fächern, wie zum Beispiel der Politikwissenschaft, geht es zum Beispiel darum, Professuren zu verschmelzen, die aus Sicht der Lehrenden gar nicht zusammenpassen. Also da regt sich auch Unmut. Die Uni Halle selbst will sich übrigens momentan zur Situation nicht äußern, verweist auf universitätsinterne Abstimmung, so hat sie das genannt. Also nächste Woche Donnerstag, am 3. Februar, gibt es eine Senatssitzung. Da sollen dann konkrete Kürzungsvorschläge vorgestellt werden.
Jetzt haben Sie die Orchideenfächer genannt. Stehen denn jetzt ganz konkret die kleinen Fächer bzw. ganze Studienrichtungen auf der Streichliste? Oder sind es eben, war die Rede von Einfrieren, kurzzeitige Änderungen bzw. Kürzungen?
Das ist noch nicht ganz klar. Also das wird ja erst nächste Woche vorgestellt, aber es wird natürlich, denke ich mal, nicht die Lehramtsausbildung betreffen. In Halle werden ja die Lehrer in Sachsen-Anhalt überwiegend ausgebildet, auch die Juristen. Da denke ich auch, wird sicher nicht gekürzt werden, weil es gibt einen wahnsinnigen Mangel im Justizsystem in Sachsen-Anhalt. Also da wird man sicher nicht die Schere ansetzen. Es werden eher die Orchideenfächer sein. Es wird so sein, dass die eine oder andere Professur oder das Fachbereiche zusammengelegt werden, Fakultäten eventuell zusammengelegt werden. Wo genau, das ist noch nicht ganz klar. Und was man schon sagen kann, ist, dass die Landesregierung erstmal keine Not sieht, da mehr Geld ins System zu geben. vom Ministerium für Wissenschaft höre ich, die anderen Hochschulen kommen doch auch mit ihrem Geld klar. Und wenn man jetzt den Finanznöten in Halle nachgeben würde, ja, dann stünden als nächstes die anderen 6 Hochschulen auf der Matte. Also da sehe ich wenig Bewegung. Es gibt, das muss man dazu auch sagen, auch unter den Professoren einige, die sagen, damals haben wir eine Reform verschleppt, jetzt muss die Suppe eben ausgelöffelt werden. Sprich, also die Orchideenfächer könnten abgewickelt werden mit dem Argument Leipzig-Jena, das ist ja dieser Universitätsverbund mit Halle, wo, da kann auch studiert werden, dann geht doch dorthin, das ist zum Beispiel eine Überlegung. Aber was man auch sagen muss, es gibt ja immer mal wieder Sparrunden an der Uni Halle und es wurden auch Fächer weggekürzt, wo man heute sagt, hey, das tut richtig weh, zum Beispiel bei den Juristen wurde eine Professur in Umweltrecht gestrichen und das ist schon Jahre her, aber heute sagen mir juristische Lehrende einfach, das war ein totaler Fehler in Zeiten der Klimakrise, wäre genau so etwas Gold wert.
Das Haushaltsloch der Martin-Luther-Universität in Halle und welche Kürzungsvorschläge da gerade diskutiert werden. Niklas Ottersbach hatte die Einzelheiten dazu. Vielen Dank.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Ja, das sind doch mal Zahlen, die nachdenklich machen. Bis Ende des Jahrzehnts, also 2030, geht 1/3 der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Berlin in den Ruhestand. Deshalb sucht man in den Verwaltungen händeringend nach Personal. Besonders gefragt sind IT-Fachkräfte. Doch die arbeiten eigentlich lieber in der freien Wirtschaft als in der Verwaltung. Denn erstens gibt es da mehr Geld am Ende des Monats und zweitens werden oft größere Freiheiten gewährt und es gibt auch bessere Bildungschancen, Karrierechancen. Deshalb hat man sich in Berlin einen besonderen Anreiz bzw. mehrere gleich überlegt, um Nachwuchs zu locken, nämlich Sicherheit und Geld. Claudia van Laak berichtet.
Genau, und ich habe Transponder. Ist gar nicht so einfach mit dieser modernen Technik.
Helle Büros, flexible Arbeitsplätze, kuschelige Sitzecken in Pastelltönen, die neueste technische Ausstattung. Hier zeigt die Berliner Verwaltung, dass sie nicht von gestern ist.
Wir sind hier in einem Dienstgebäude der Senatsverwaltung für Finanzen, was wir hergerichtet haben für ein Projekt, das nennen wir Arbeit mal anders. Und wir wollen beispielhaft zeigen, wie Arbeit der Zukunft in der Verwaltung aussehen kann, nicht zuletzt eben auch für alle anderen Verwaltungen im Land Berlin.
Erklärt der grüne Finanzsenator Daniel Wesener, selber erst seit 4 Wochen im Amt. Das Land Berlin muss dringend sein Arbeitgeber-Image aufpolieren. Deshalb wirbt man großspurig mit dem Slogan »Arbeiten für die beste Stadt der Welt«. Doch der Slogan allein reicht nicht aus, weiß Susanne Meyer, Vizepräsidentin der Hochschule für Wirtschaft und Recht.
Ich glaube, dass das Bild der Verwaltung leider noch so ist, dass die Menschen, die sich für IT interessieren, denken, die Verwaltung sei für sie kein Arbeitsort.
Ihre Fachhochschule hat schon vor einigen Jahren den Studiengang Verwaltungsinformatik aufgelegt. Doch die Nachfrage ist gering. Studienplätze bleiben unbesetzt, obwohl das Land Berlin großzügige Stipendien in Höhe von 850 Euro monatlich vergibt. Clara Meyer war eine der Stipendiatinnen. Die 23-Jährige hat jetzt den Bachelorabschluss und einen Job in der Innenverwaltung in der Tasche.
Für mich war von vornherein eigentlich schon klar, dass ich in die Verwaltung gehen möchte, weil ich eigentlich immer dieses organisatorische, strukturelle Arbeiten immer schön fand. Und der IT-Bezug ist erst später gekommen, tatsächlich nach meinem Abitur. Und da habe ich halt gemerkt, wie viel Potenzial noch in der Verwaltung einfach ist, in der Digitalisierung, und wollte da einfach Teil der Mitgestaltung sein.
Viele ihrer Freundinnen und Freunde winken ab, wenn sie Verwaltung hören. ITler wollen ein eigenes Start-up gründen. Sie wollen Freiräume und keine Bürokratie. Der öffentliche Dienst kommt als Arbeitgeber nicht in Frage. Stimmt, da gibt's viele Vorurteile, gibt die 23-jährige Verwaltungsinformatikerin zu.
Viele sagen ja, naja, man hat keine Aufstiegschancen, man wird schlecht bezahlt, aber das stimmt ja nicht. Man hat mit dem Abschluss gute Chancen in dem Berufsfeld. Man kann auch außerdem sich weiterbilden. Es wird da viel auch unterstützt, wenn es darum geht, um Schulungen. Natürlich diese Flexibilität von der Arbeitszeit her, auch wenn man später dann daran denkt, dass man Familie gründen möchte und so weiter, ist das natürlich ein großer Vorteil.
Das Land Berlin muss als Arbeitgeber attraktiver werden. Deshalb lässt es das Stipendienmodell nun auslaufen und startet neu. Im Herbst beginnt der duale Studiengang Verwaltungsinformatik an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, Vizepräsidentin Meyer.
Es wird ja schon eingestellt bei der Behörde und nicht bei uns. Man bewirbt sich gar nicht bei uns, sondern man bewirbt sich bei der Behörde. Von Anfang an sind die Studierenden nach einer kurzen einführenden Phase dann zum ersten Mal in der Behörde.
Und verdienen vom Start weg gutes Geld. 1400 Euro brutto plus das Semesterticket. Damit sind die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei. Mit diesem Angebot wollen Land und Hochschule auch Abiturienten aus ärmeren Familien ein Studienangebot machen.
Wir möchten gerne Studierende gewinnen, die sonst möglicherweise sich nicht entscheiden würden, ein Studium aufzunehmen, weil es eben doch verschiedene Hinderungsgründe gibt, so ein Studium aufzunehmen. Und einer davon ist ganz sicher die Frage, wie finanziere ich das? Das kann ich natürlich durch einen Ausbildungsvertrag mit der Anstellungsbehörde dann eben lösen.
Das Land Berlin lockt außerdem mit dem Beamtenstatus nach dem Bachelorabschluss. In der Pandemie sei der öffentliche Dienst für junge Leute attraktiver geworden, ist Finanzsenator Wiesener überzeugt.
Weil sie eben auch realisieren, dass hier doch eine große Sicherheit auch vorhanden ist. Anders als auf dem freien Markt, anders als das für viele Selbstständige der Fall ist. Und ich hoffe natürlich, dass das ganz stark angenommen wird.
Nachdem die Hochschule für Wirtschaft und Recht ihren Bachelorstudiengang öffentliche Verwaltung zusätzlich in dualer Form angeboten hat, konnte man sich vor Bewerbern kaum retten. Deshalb hoffen das Land Berlin und die Fachhochschule auch beim neuen Studiengang Verwaltungsinformatik auf viele Bewerbungen.
Das Seepferdchen machen. Noch heute für viele Kinder ein Riesenschritt und ein Grund, stolz zu sein, wenn es denn geschafft ist. Aber viele Bäder waren zwischendurch geschlossen wegen der Pandemie und dann ist auch Schwimmunterricht an den Schulen ausgefallen. Mehr als die Hälfte der Viertklässler, so sagt es die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, kann nicht sicher schwimmen. Deshalb bieten sie jetzt Online-Schwimmkurse an, Trockentraining sozusagen, das dann so klingt.
Ich bin Juliana von der DLRG. Wir machen heute einen Schwimmkurs. Moment, hier im Wohnzimmer? Ohne Wasser?
Ohne Wasser. Dafür mit einem halb aufgeblasenen Wasserball aus Plastik.
Und jetzt legt ihr euch mit eurem Bauchnabel mitten auf den Ball.
Juliana Soproni von der DLRG im schleswig-holsteinischen Eutin trainiert mit dem wackeligen Gummiball die Körperspannung, die Kinder beim Schwimmen im Wasser brauchen. In den 6 Lernvideos geht es viel um Grundlagen, etwa um das richtige Atmen und natürlich um die Arm- und Beinbewegungen beim Schwimmen. Kindgerechte Einspieler zeigen, wie das Gelernte später im Wasser aussehen soll. Die Idee zum Trockenkurs kam der ehrenamtlichen Schwimmtrainerin beim Online-Pilates während des ersten Lockdowns.
Mein Sohn ging in die erste Klasse, als er ins Homeschooling geschickt wurde und er hätte dann eigentlich irgendwann in diesem Winter sein Seepferdchen machen können. Ich habe gesehen, wie es ihn zurückgeworfen hat in seinen Fähigkeiten, diese große Pause. Ich konnte das mit ihm natürlich ideal testen zu Hause. Ich habe ihm immer wieder Dinge gegeben, die er ausprobieren sollte oder die er sich dann auch angucken sollte und da waren mir meine Kinder eine große Hilfe.
Einen der ersten Schwimmkurse für zu Hause hat Münia Deg aus Frankfurt 2019 online gestellt. Nachdem ihr Sohn mit rund 3 Jahren das erste Mal ohne Schwimmflügel ins Wasser ging und dabei fast ertrunken wäre.
Der war nämlich bis zu dem Zeitpunkt vor allem mit Schwimmhilfe im Wasser unterwegs. Das fanden alle immer super, wir Eltern fanden es super, weil er alleine im Wasser unterwegs sein konnte. Er war total stolz, weil er dachte, er kann schwimmen. Und dann ist er mal im Moment, in dem keiner geguckt hat, ins Wasser gesprungen, weil er da was rausholen wollte. Und hat sich danach sehr gewundert, dass er einfach so untergegangen ist, weil er dachte, er kann schwimmen.
Den Kurs hat sie im Austausch mit Profischwimmern und einem Wissenschaftler entwickelt, sagt Münia Deg. Ihr geht es aber nicht nur um die theoretischen Schwimmgrundlagen, sondern auch um eine ganz praktische Gewöhnung an das Element Wasser. So üben die Kinder zum Beispiel in der Badewanne oder mit gefüllten Schüsseln, wie es sich anfühlt, ins Wasser auszuatmen und auszuhalten, wenn Gesicht und Augen nass werden.
Und es gibt viele Kinder, die gerade mit dem Brustschwimmen starten, die den Kopf über Wasser halten und einfach panische Angst auch haben davor, dass der Kopf nass wird. Und wenn man so an das Thema Wassersicherheit denkt, dann ist das natürlich toll, wenn ein Kind ins Wasser fällt und nicht in Panik ausbricht, wenn der Kopf nass wird.
Für ihren Online-Kurs nimmt Münia Deek 135 Euro. Ihr Ziel? Kinder sollen sich, egal wie, über Wasser halten können.
Gleiten, roll, zieh, klatsch. Gleiten, roll, zieh, klatsch.
Nach den Videos von DLRG-Schwimmlehrerin Juliana Soproni sollen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch gleich fit für die Seepferdchenprüfung und sogar fürs Bronzeabzeichen sein. Theoretisch.
Man kann ja damit keinen Schwimmkurs ersetzen. Natürlich muss ein Kind ins Wasser gehen, um wirklich schwimmen lernen zu können, ist völlig klar.
Der Online-Kurs von Juliana Soproni wurde durch Crowdfunding und Spenden finanziert und ist für 25 Euro auf der Internetseite der DLRG Eutin abrufbar. Sie hofft, dass die Videos auch in Nach-Corona-Zeiten einen Mehrwert haben und dass sie Schwimmlehrerinnen und Lehrern einen guten Teil des Erklärens am Beckenrand im Schwimmbad abnehmen können.
Da ist es laut, da frieren die Kinder, die sind dann unkonzentriert. Eigentlich will man die Wasserzeit ja auch ausnutzen, die ist schon knapp genug. Also man will nicht lange sabbeln und erklären, sondern man will eigentlich ins Tun kommen. Und da kann dann das Video auch den Erklärungsanteil zu einem großen Stück weit leisten.
Ja, wie funktionieren Online-Schwimmkurse eigentlich? Astrid Wulff hat sich unterhalten mit Fachleuten und hat sich das für uns im Netz angeschaut. Und wir bleiben nochmal bei den Jüngsten. Neue Regelungen für die Pooltestungen an Grundschulen gibt es jetzt in Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung hatte gestern Abend verkündet, weil die PCR-Testkapazitäten nicht ausreichten, würden positive Lolli-Tests in den Klassen nicht mehr per PCR-Test gegengecheckt, sondern es reichen jetzt auch Schnelltests aus. Noch am Montag hatte die Bundesvorsitzende der GEW, Maike Finnern, bei uns hier in der Sendung bei Campus und Karriere gefordert, auch PCR-Tests von Schulen müssten priorisiert werden, denn man könne nicht einerseits fordern, die Schulen müssten offen bleiben und andererseits den Schutz herunterfahren.
Wenn jetzt PCR-Tests nicht mehr für Beschäftigte in den Schulen gelten, dann ist das ein Zurücknehmen von Schutz, ein Zurücknehmen von guter Sicherheit durch PCR-Tests an den Schulen und zwar für alle Beteiligten. Und das, finde ich, ist ein fatales Signal in die Schulen, die sowieso schon wirklich am Rande der Belastungsfähigkeiten sind.
Ja, soweit die Position der GEW. Und um klarzumachen, wie dramatisch die Lage an den Grundschulen in NRW weiter ist, werden dort heute wieder weiße Flaggen gehisst, Laken und Kissen und so weiter, als Zeichen der Kapitulation. Die Schulleitungen wollen so der Politik signalisieren, wir können einfach nicht mehr. Die Covid-Pandemie und die Phasen des Lockdowns haben in einigen Ländern des südlichen Afrikas Folgen, die man hierzulande nicht unbedingt als erstes auf dem Zettel hat.
Campus und Karriere. International.
Um das genauer zu erläutern, schauen wir jetzt mal nach Simbabwe. Da ist die Zahl der Mütter, die noch im Teenageralter sind, nach der strikten Ausgangssperre deutlich angestiegen. Die Behörden gehen von tausenden Schwangerschaften unter Minderjährigen aus. Und für die Mädchen hat das fatale Folgen, denn die gehen meist erstmal nicht mehr in die Schule, auch nicht, wenn das Kind dann geboren ist. Aber die aktuell massive Zahl der Teenie-Schwangerschaften hat offenbar für ein Umdenken in Simbabwe gesorgt. So berichtet es unsere Korrespondentin Jana Gent. Jetzt sollen die Mädchen zurück ins Klassenzimmer, trotz Baby.
Das Baby, das hier weint, ist 3 Monate alt. Die Mutter ist gerade mal 13 Jahre älter. Virginia Mavunga ist schwanger geworden, als sie noch nicht einmal ein Teenager war. Ich bin jetzt 13 und wurde mit 12 schwanger. Ich ging noch zur Schule, als mir klar wurde, dass ich schwanger war. Danach bin ich nicht mehr zur Schule gegangen. Virginia brach die Schule ab, als sie in der 7. Klasse war. Ihr Alltag besteht jetzt daraus, sich um ihre jüngeren Geschwister zu kümmern und etwas Geld zu verdienen, damit sie für ihr Baby sorgen kann. Sie lebt in Murewa, einem Ort gut 75 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Harare. Die Menschen hier sind arm. Der Lockdown, der wegen der Covid-Pandemie in Simbabwe gegolten hat, hat viele ums Überleben kämpfen lassen, jeden Tag. Am heftigsten aber hat er die Mädchen getroffen, sagt Gemeindearbeiterin Tsitsi Chitongo. Die Ausgangssperren haben dazu geführt, dass viele Kinder von Personen, die sie kennen oder bei denen sie wohnen, missbraucht wurden. Die Menschen waren nur an einem Ort und haben mehr Zeit miteinander verbracht. Das hat zu vielen Schwangerschaften geführt. Hinzu kam die Unaufmerksamkeit der Eltern, die nicht ahnten, dass jemand, der bei ihren Kindern wohnt, so etwas tun könnte. Sie haben es nicht bemerkt, sondern dachten, dass es sich vielleicht nur um gute Beziehungen zwischen Kindern oder Cousins und Cousinen handelt. Ihnen fiel nicht auf, dass das auch körperlich war. Genau das hat zu dem Problem geführt. Virginia ist tatsächlich nur eine von vielen. Die Regierung geht davon aus, dass allein in den ersten 2 Monaten des vergangenen Jahres 5000 Schülerinnen den Unterricht abbrachen, weil sie ein Kind erwarteten. Und Simbabwe ist damit nicht allein. Auch andere Länder im südlichen Afrika kennen diese Problematik inmitten der Pandemie. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von einem steilen Anstieg der Schwangerschaften unter jungen und heranwachsenden Mädchen, auch in Botswana, Namibia, Lesotho, Südafrika, Sambia, Malawi und Madagaskar. Es sind tausende ehemalige Schulmädchen, die inzwischen Mütter sind. Verhütungsmittel? Fehlanzeige. Konservative Einstellungen, Stereotype, Stigma und Armut verhindern das. In gleichem Maße, wie sie die Mädchen stoppen, in ihre Klasse zurückzukehren, sagt Gemeindearbeiterin Tsitsi Chitongo. Damit ein schwangeres Mädchen wieder zur Schule gehen kann, müssen auch die Eltern darüber aufgeklärt werden, dass es möglich ist, dass ihr Kind wieder zur Schule geht. Das entsprechende Gesetz hat die Regierung in Simbabwe erst während der Pandemie geändert, eben weil die Zahl der ungeplanten Schwangerschaften von Schulmädchen so stark stieg. Denn vorher wurden solche Kinder ganz offiziell von der Schule verbannt. Das ist in den Köpfen noch drin, scheint es. Aber genau das soll anders werden, sagt Taungana Ndoro, der für das Bildungsministerium in Harare arbeitet. Wir hatten viele Mädchen, die wegen der Covid-19-bedingten Schulschließungen schwanger wurden. Aber wir haben politisch gehandelt und das Bildungsgesetz verändert. Es erlaubt ihnen, wieder in die Schule zu gehen. Im ganzen Land haben wir Programme gestartet, um diese Schülerinnen zu ermutigen, wieder in die Schule zu gehen und ihre Ausbildung fortzusetzen. Denn das ist nicht das Ende der Welt. Für die betroffenen Mädchen sieht die Realität oft anders aus. Armut und fehlende Unterstützung vom Elternhaus sind grundlegende Probleme. Virginia hatte darauf gehofft, dass der ältere Mann, der Vater des Kindes, sie heiraten würde. Aber dieser stritt die Vaterschaft ab. Juristische Folgen hat das nicht. Dabei wird Geschlechtsverkehr in Simbabwe grundsätzlich als sexueller Missbrauch eingestuft, wenn einer der Beteiligten jünger ist als 16. Virginia hat den Mann aber auch gar nicht angezeigt. Laut Polizei ist das nichts Ungewöhnliches in Simbabwe. Virginia hat nun ein Baby. Ihre Zukunft stellt sie sich aber nicht nur als Mutter vor. Ich überlege, wieder in die Schule zu gehen, die 7. Klasse nochmal von vorne zu beginnen. Dann könnte ich entscheiden, welchen beruflichen Weg ich einschlagen werde, wenn ich die 10. Klasse abschließe. Sie möchte wieder zur Schule gehen, sie möchte studieren. Die 13-Jährige hat Träume, die weit über ein Ende der Pandemie hinausgehen.
Menschen, die für etwas eine Leidenschaft entwickelt haben, sind auch bereit, ziemlich viel Geld genau dafür auszugeben. Musikerinnen und Musiker zum Beispiel. Aber hilft es ihnen tatsächlich, besser zu werden, wenn sie mehr und mehr Instrumente anhäufen? Dieser Frage geht die Sendung Corso Kunst und Pop gleich nach den Nachrichten nach. Ich bin Stefanie Gebert, das war Campus und Karriere. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Tschüss.